lese, ich lese, ich höre Musik, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Gute, spannende und lehrreiche Bücher und Musik auf Deutsch für Kinder.
Das war gut!
Herzlich willkommen zum Podcast Kinder, Bücher, Musik. Ich bin Adrian Plitzko, Eva Mura natürlich auch dabei. Hallo Eva.
Hallo Adrian.
Heute haben wir eine Wiederholung, muss ich sagen. Also nicht Wiederholung eines ganzen Podcasts, aber eines Themas. Und zwar geht es um Reime für Kleine. Da hatten wir ja schon ein paar Bücher vorgestellt und wir hatten gewagt zu behaupten, es gibt nicht viele Reime in der deutschen Kinderliteratur im Vergleich zur angelsächsischen. Und wir hatten auch einen Facebook-Post und da gab es ziemlich viele Reaktionen und die haben gesagt, nee, was ist denn mit Struwelpeter? Da hatten wir in der Zwischenzeit auch schon einen Podcast darüber gemacht. Zum Beispiel Michael Ende, wobei mir das nicht ganz so klar ist, wo seine Reime sind. Und vor allem Wilhelm Busch. Und ich weiß, du bist ein großer Fan von Wilhelm Busch, aber ich war als Kind ein sehr, sehr großer Fan. Und wir haben uns natürlich dann dazu durchgerungen, dass wir ein Thema machen über Wilhelm Busch und seine Verse, nicht nur für Kleine, auch für Große. Aber wir wollen uns heute ein bisschen auf die Kleinen konzentrieren. Und ich glaube, da haben wir mal zwei Reime oder zwei Geschichten von Wilhelm Busch. Die eine, man muss es fast nicht sagen, das kommt jedem in den Sinn, was es ist. Max und Moritz.
Da kommt man nicht drum herum.
Fängt ja auch an damit, fast jedes Sammelband oder Buch von Wilhelm Busch fängt ja eigentlich mit Max und Moritz an. Es gibt sogar separate Bücher, die nur Max und Moritz haben. Es ist eine komplexe Geschichte, glaube ich 6 oder 8 Kapitel.
Ja.
Zweite Geschichte, meine persönliche Lieblingsgeschichte. Als ich Kind war, und muss sagen, jetzt nach vielen, vielen Jahren mir das nochmals angeguckt habe und es mir immer noch gefällt, sehen es natürlich mit ganz anderen Augen, der Eispeter. Aber fangen wir doch mal mit Max und Moritz an.
Ja, wir hatten ja, ich glaube, vor 2 Wochen den Struwelpeter.
Ungefähr, ja.
Also Wilhelm Busch ist ja ein Zeitgenosse von Hoffmann. Also die Bücher sind ungefähr zur gleichen Zeit auch erschienen und waren sehr unterschiedlich erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Also Wilhelm Busch wurde als erstes von 7 Kindern geboren, 1832, und was ja nicht üblich war zu dieser Zeit, alle Kinder haben überlebt. Das war wirklich ungewöhnlich.
Und auch die Mutter hat überlebt.
Auch die Mutter
auch
hat überlebt.
Ungewöhnlich.
Ja. Und die hatten so einen Krämerladen am Land sozusagen, waren sehr fleißige Leute und konnten sogar 3 ihrer Kinder zur weiterführenden Ausbildung und Studium schicken. Also es war sehr ungewöhnlich zu dieser Zeit. Und Wilhelm Busch hatte eine sehr, sehr gute Ausbildung. Er wurde dann mit 9 Jahren zu einem Onkel geschickt, damit dort seine Ausbildung forciert wird, eine bessere Ausbildung bekommt als in der Dorfschule. Und es war eigentlich gedacht, dass er weiter zum Studium geht, was er auch gemacht hat. Er wollte aber Maler werden, also ein Kunststudium machen, womit seine Eltern nicht so begeistert waren und ihm dann schlussendlich den Geldhahn auch abgedreht haben. Also man muss sich vorstellen, so ein Handelsmann sozusagen am Land in einem kleinen Dorf und der Sohn möchte Maler werden. Also ich denke mal, das war nicht so üblich oder populär zu dieser Zeit. Und Wilhelm Busch wollte aber seinen Traum nicht aufgeben und hat dann begonnen, so Bildergeschichten zu schreiben und zu zeichnen auch selbst, die dann in verschiedensten Magazinen erschienen sind. Und es war ungefähr zur gleichen Zeit, wie der Struwelpeter auch erschienen ist. Und diese Bildergeschichten waren nicht erfolgreich. Also die wurden dann auch in so einem Sammelband zusammengefasst. Und zum Beispiel der Eispeter, von dem du vorher gesprochen hast, der wurde extra aus diesem Sammelband rausgenommen, weil die Leute fanden, diese Geschichte ist zu grausam.
Ja.
Ja. Ja. Und auch das Buch.
Aber dann interessanterweise 120 Jahre später ist dann wieder erschienen.
Ja, ja, ja. Also es wurde viel, viel später erst wirklich erfolgreich. Und weil er dem Verleger, der auch sein Freund war, quasi etwas Gutes tun wollte, hat er eine Geschichte geschrieben, und zwar den Max und Moritz. Und hat ihm diese Geschichte angeboten und sein Verlegerfreund hat Nein gesagt. Und er hat dann einen anderen Verleger genommen. Und am Anfang war das auch der Max und Moritz nicht erfolgreich. Und es hat dann aber immer mehr an Popularität gewonnen und ist dann schlussendlich in vielen, vielen Auflagen und Übersetzungen und leichten Varianten erschienen.
Und heute wird er als großer deutscher Humorist und Dichter, Poet und Zeichner gefeiert.
Und er hat
auch Maler.
Ja, er hat sich selber, wollte eigentlich immer Maler werden, ja, und das hat einfach sein ganzes Leben lang nicht geklappt. Berühmt ist er mit seinen Chosen, wie er sie selbst genannt hat, also er war nicht sehr angetan von seinen eigenen Werken, hat dem nicht viel Bedeutung zugemessen, das war einfach nur, um Geld zu verdienen, um Maler zu werden.
Um vielleicht nochmals allen das in Erinnerung zurückzurufen, seine Geschichten sind ja meistens sehr, sehr hart, sehr brutal, enden oft auch brutal, enden mit Mord und Totschlag, mit viel Blut, mit Unglück, mit tragischen Schicksalsschlägen. Und du hast da eine ganz interessante Theorie darüber, warum er sich auf diesen Ast hinausgelassen hat.
Ich denke, da gibt es, also man kann ja nur spekulieren natürlich, aber ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Er ist ja am Land aufgewachsen und ganz viele seiner Figuren und Charaktere sind so stilisierte Figuren aus dem Landleben, also der Lehrer, der Bäcker, der Müller, der Pfarrer und so weiter oder die Witwe. Und die sind sehr stilisiert und sie sind alle bösartig durch die Bank. Ja. Und sie verkörpern auch dieses kleinbürgerliche, kleingrämerische, wo Kinder, also auch die Kinder bei Wilhelm Busch sind meistens sehr böse und aggressiv. Und dazu kommen wir später noch, warum das vielleicht sein könnte. Und es geht immer nur darum, dass Kinder genau das tun müssen, was Erwachsene sagen. Ansonsten werden sie absolut auf das Allerhärteste bestraft. Ja? So wie bei Max und Moritz, wo die zum Schluss zermahlen werden und von den Gänsen gefressen werden und keiner findet was Schlimmes dabei. Ja? Also seine Art, diese ländliche Lebenswelt zu karikieren, ist sehr, sehr brutal. Und er beschreibt sich selber als Kind sehr, sehr ängstlich und sehr zurückgezogen. Und ich denke mir, diese bösartigen, aggressiven Kinder, das ist das, was er erlebt hat als Kind, dass andere Kinder aus seiner Sicht so aggressiv und bösartig waren. Und wobei auch Spekulationen gibt, dass der Max und Moritz so ein bisschen eine Anlehnung auch an ihn und seinen Jugendfreund sind. Jetzt nicht von der Bösartigkeit her, aber dass sie vom Aussehen her ähnlich waren. Und auch manche Streiche nicht in der Brutalität, aber einfach, was halt Kinder so tun, ja, wenn sie am Land aufwachsen, gehen sie in die Bäckerei und bestauben sich mit Mehl. Ja? Das machen unsere Kinder ja auch beim Keksebacken.
Ja, ja, genau.
Und dass er das aber völlig überzeichnet und in ein brutalstes Licht rückt.
Mhm. Aber nicht nur das, er porträtiert ja nicht nur die raue Natur des Landlebens, sondern auch ein großes Stück Weisheit ist auch dabei in seinen Gedichten. Es sind ja nicht alle Gedichte, sind ja brutal. Es gibt ja auch weniger schmerzhafte Gedichte. Und da kommt auch ein bisschen Stück Lebensweisheit, blickt da durch. Und wenn man sich sein Selbstporträt anguckt, das er gemacht hat, gezeichnet hat, da Ende, was ist das, 19. Jahrhundert, zeigte sich als eigentlich ein liebevoller, verständlicher alter Vater, was mit so einem wallenden Bart und einem Pfeife im Mund oder Zigarette im Mund, guckt eigentlich sehr liebevoll in die Welt. Also wir wollen ihn nicht zu einem zu schlechten Licht hier stehen lassen.
Nein, ja? Das war vielleicht einfach seine Sichtweise. Ich möchte den Anfang von Max und Moritz kurz vorlesen. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachen und sich heimlich lustig machen. Ja, zu Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu noch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Also das ist die Einleitung zum Max und Moritz, warum dann die Geschichte auch so ausgeht, wie sie ausgeht. Und ich möchte noch ein kleines Stück aus dem Max und Moritz und das Ende auch vorlesen, weil das zeigt so diese Absurdität der Figuren auch. Ja? Also im ersten Streich quälen sie ja die Hühner der Witwe Bolte ganz, ganz furchtbar und die Hühner sterben dann auf grausamste Art und Weise. Und die Reaktion der Witwe Bolte im Gegensatz, wenn die Hühner sterben und wenn Max und Moritz sterben, Das möchte ich kurz vorlesen. Also jetzt sind die Hühner sind gestorben. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ach, was war das für ein Graus! Fließet aus dem Aug ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Also sie ist wirklich zu Tode betrübt über ihre Hühner. Und es gibt ja auch Passagen, die dann so in den Volksmund übergegangen sind, wie zum Beispiel: Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich als Kind kann mich genau an diese Sprüche erinnern.
Ja.
Also haben viele einfach auch so gesagt, jetzt nicht nur beim Vorlesen. Jetzt kommen wir zum Schluss von Max und Moritz. Die beiden haben dann ihre Streiche durchgeführt, so ziemlich alle im Dorf terrorisiert. Und zum Schluss werden sie vom Müller in das Mühlrad hinein, zwischen die Mühlsteine hineingeworfen und sie enden als Gänsefutter. Und das ist der Schluss. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach: Sieh da, ich dacht es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geht meck da dann? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.
Ja, und hier steckt ein bisschen Weisheit drin. Bosheit ist kein Lebenszweck. Aber damit darf man auch durchs Leben schreiten. Ja, aus den Fehlern des großen deutschen Dichters, Humoristen, Poeten, Zeichner und Maler Wilhelm Busch hier im Podcast Kinderbücher Musik. Eine passende Musik dazu von Klaus Drabitsch. Man könnte ihn auch Klaus Drabitsch alias Wilhelm Busch nennen, nur nicht zeichnend, sondern singend mit dem Lied Ein Hund kam in die Küche.
Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch ein Messer und schlug den Hunden zwei. Da kamen viele Hunde und gruben ihm ein Grab und setzten einen Grabstein, darauf geschrieben stand: Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch das Messer und schlug den Hunden zwei.
Klaus Drabitsch mit Einem Hund kam in die Küche, also nicht weit entfernt von Wilhelm Busch, was den Inhalt betrifft, hier in Kinderbücher Musik.
Ich lese, ich lese, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Bis jetzt, Eva, hast du immer vorgelesen und heute darf ich mal dran sein, und zwar mein Lieblingsvers von Wilhelm Busch. Und ich weiß auch nicht, als Kind, ich war fasziniert davon. Wie gesagt, seine Geschichten enden meistens tödlich, tragisch, blutig. Dieser Vers endet tragisch, tödlich und nicht blutig, weil es zu kalt ist. Was der Name schon sagt, der Eispeter. Ich lese mal eine Passage vor. Von Beginn an: Als anno 12 das Holz so rar und als der kalte Winter war, da blieb ein jeder gern zu Haus, nur Peter muss aufs Eis hinaus. Da draußen, ja man glaubt es kaum, fiel manche Krähe tot vom Baum. Das ist das zweite Bild und da fallen schon die Krähen tot aus den Bäumen. Der Onkel Förster warnt und spricht: Mein Peter, heute geht es nicht. Auch ist ein Hase bei den Ohren ganz dicht am Wege festgefroren. Da doch Peter denkt, tralli tralla, und sitzt auf einem Steine da. Nun möchte Peter sich erheben, die Hose bleibt am Steine kleben. Der Stoff ist alt, die Lust ist groß, der Peter reißt sich wieder los. Und hier hat er seine Schlittschuhe schon übergezogen, und wie gesagt, weil es so kalt war, ist er mit der Hose kleben geblieben. Aber sein Bedürfnis, Eis zu laufen, ist zu groß. Und na richtig, ja, ich dachte es doch, da fällt er schon ins tiefe Loch. Mit Hinterlassung seiner Mütze steigt Peter wieder aus der Pfütze. Bald schießt hervor, obschon noch klein, ein Zacken Eis am Nasenbein. Der Zacken wird noch immer besser und scharf als wie ein Schlachtermesser. Der Zacken werden immer mehr, der Nasenzacken wird ein Speer. Und jeder fragt, wer mag das sein? Das ist ja ein gefrorenes Stachelschwein. Und so sieht der Peter jetzt aus. Er ist festgefroren auf dem Eis, überdeckt mit Eiszapfen fest, also quasi nur noch ein Eisblock. Die Eltern sehen nach der Uhr, ach, ach, wo bleibt denn Peter nur? Da ruft der Onkel in das Haus, der Schlängel ist aufs Eis hinaus. Mit einer Axt und stillem Weh sucht man den Peter hier im Schnee. Schon sieht man mit betrübtem Klick ein Teil von Peters Kleidungsstück. Doch größer war die Trauer da, als man den Peter selber sah. Hier wird der Peter transportiert, der Vater weint. Die Träne friert. Behutsam lässt man Peters Glieder zu Haus am warmen Ofen nieder. Juche, die Freudigkeit ist groß, das Wasser rinnt, das Eis geht los. Ach, aber ach, nun ist vorbei, der ganze Kerl zerrinnt zu Brei. Hier wird in einen Topf gefüllt, des Peters traurig Ebenbild. Ja, ja, in diesem Topf von Stein, da machte man den Peter ein, der, nachdem er anfangs hart, später weich wie Butter ward. Und das war das faszinierende Bild, der Peter in diesem Steinkrug-Topf mit drei Kreuzen dran, oben fest zugeschnürt mit einem Stofflaken. Und ich kann mich erinnern, als Kind saß ich stundenlang vor diesem Bild und habe darüber nachgedacht, warum der Peter so geendet ist und warum er jetzt hier in diesem Topf ist, ob er vielleicht einmal zum Leben erweckt wird oder was mit ihm passiert. Ich hatte auch Mitleid mit dem Hasen, dem die Ohren festgefroren waren.
Das ist auch ein Bild, wo der Hase wirklich arm aussieht.
Ja, und auch die Krähen, die tot aus dem Baum gefallen sind. Aber die Botschaft dieser Geschichte ist ja die, wenn man nicht hört, wird man bestraft.
Oder dass es einfach so gefährlich ist, wenn es so kalt ist, raus aufs Eis zu gehen, wo man einbrechen kann.
Ja, und das ist so typisch Wilhelm Busch.
Absolut.
Also das würdest du heutzutage nicht mehr den Kindern vorlesen?
Nein.
Als moderne Mutter.
Nein.
Ja, und warum nicht?
Also ich find, die Geschichten haben für mich jetzt nichts Warmes an sich, auch nichts Lustiges. Also beim Strubelpeter, die sind auch brutal, aber die sind manchmal wenigstens noch ein bisschen lustig. Also für Kinder, finde ich. Beim Wilhelm Busch, das ist so sarkastisch, das ist, glaube ich, für Kinder einfach schwer nachzuvollziehen.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Für mir hat es irgendwie Mitgefühl gelehrt. Mitfühlen. Also mir hat er leid getan, der Peter.
Ich denke mir auch, die Eis-Peter-Geschichte ist noch eine, die ich eher vorlesen würde, weil es einfach um eine richtige Gefahr geht. Aber jetzt wie bei Max und Moritz zum Beispiel, wo Kinder einfach bestraft werden, sie machen schlimme Dinge und das ist ganz furchtbar, was sie tun, ja. Aber die Strafe, die sie bekommen, steht in keinem Verhältnis. Und auch für mich die eigentlich Bösartigen sind die Erwachsenen, ja, also die so nonchalant darüber hinweggehen, dass da zwei Kinder umgebracht wurden, ja.
Ja.
Und das auch noch toll finden.
Ja. Aber die Bücher werden heute immer noch verlegt. Es ist ein großes Angebot auch vorhanden in den Buchhandlungen, im Internet. Also die Leserschaft besteht noch und ob das jetzt Erwachsene sind oder Kinder sind, das lassen wir mal offen. Das war auch schon für heute Wilhelm Busch. Waren tragische Geschichten, aber das Leben ist ja manchmal auch tragisch.
Das stimmt, ja. Aber dafür haben wir noch ein lustiges Lied zum Schluss, das auch gereimt ist.
Und zwar von Fredrik Wahle aus der CD Anne Kaffeekanne. Higgledy, Piggledy, Pop und Puh. Und da gibt es kein Blut und keine Toten.
Nein.
Gell?
Nur Reime. Bisschen,
nur Reime. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Piggledy, Piggledy, Pop und Puh, fuhren übers Meer in einem alten Schuh. Piggledy konnte am weitesten sehen und deshalb war der Kapitän. Aloha, hey, oje, oje, aloha. Und deshalb war der Steuermann Pop und Pudi kochten Tee, so fuhren die Viere über die See. Aloha.